Ich möchte euch zu Beginn der Predigt eine Frage stellen, und zwar, wer von euch kennt das Lied Stadt, Land, Fluss? Das Lied. Das Spiel Stadt, Land, Fluss. Ja, das ist ein großer Teil. Bei mir in der Familie wird das Spiel häufig gespielt, das ist immer mal so wieder ein Klassiker, den wir zusammen spielen. Und für die, die es nicht kennen, es funktioniert so, dass man zu Spielbeginn Kategorien festlegt, zum Beispiel eben Stadt, ein Land, ein Fluss, und dann wird im Anschluss ein Buchstabe ausgewählt. Und danach müssen dann alle Worte zu diesen Kategorien schreiben, die mit diesen Buchstaben anfangen. Bei F zum Beispiel muss man eine Stadt mit F aufschreiben, ein Land mit F, ein Fluss mit F und so weiter. Und eine Kategorie, die wir als Familie ab und zu eingebaut haben, war ein Frauenname mit F oder eben der Buchstabe, der gerade dran war. Vor einiger Zeit hat meine Familie wieder das Spiel gespielt und sie saßen so zusammen und gesucht wurden dann Worte mit dem Buchstaben Z. Immer ein bisschen knifflig, Z ist jetzt nicht so ganz gewöhnlich. Und als die Runde dann beendet war und meine Familie begonnen hat, die Ergebnisse eben miteinander zu vergleichen, war meine kleine Schwester dran, ihren Frauennamen mit Z zu nennen. Und sie nannte die Antwort Zion. Es waren erstmal alle ein bisschen verwirrt und die anderen waren der Meinung, dass das wäre nicht richtig, Zion sei kein Frauenname. Aber meine Schwester war sich absolut sicher, dass das richtig ist, denn man singt ja auch Tochter Zion in dem bekannten Lied. Und wenn die Tochter eine Zion ist, dann muss ja ihr Name Zion sein. Wir haben das Lied vorhin gesungen und da ist uns der Name auch begegnet. Und ich kann mich erinnern, dass meine Schwester zumindest einen Kreativitätspunkt für diese tolle Antwort gekriegt hat. Wir sind bei der vorletzten Predigt unserer Lichtblickreihe angekommen. Nächste Woche im Heiligabend-Gottesdienst wird es auch nochmal um das Licht, um den Lichtblick gehen. Und wir wollen uns heute eben unter anderem einmal anschauen, was es mit dieser Tochter Zion auf sich hat, von der wir vorhin gesungen haben. Unser heutiger Text ist ein Text aus der allgemeinen aktuellen Bibellese, zum Beispiel aus den Lichtstrahlen. Der steht im Buch Sacharja, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Ich werde die Stelle gleich nochmal wiederholen, denn zuvor wollen wir erst einmal ein paar Sachen uns anschauen, die zum Sacharja-Buch und auch zu dem Propheten Jesaja wichtig sind zu sagen, um besser zu verstehen, was in unserem Text dann auch vorkommt. Das Sacharja-Buch ist ein ganz, ganz besonderes Buch der Bibel, denn obwohl das Buch mit seinen 14 Kapiteln wie zum Beispiel auch Micha, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, zu den kleinen Propheten gezählt wird, hat es einen ziemlich großen Stellenwert. Das merkt man zum Beispiel daran, dass im Neuen Testament circa 40 Mal aus Sacharja zitiert wird. Eine ziemlich große Menge. Wenn wir uns heute also mit dem Text aus dem Alten Testament, aus dem Sacharja-Buch auseinandersetzen, dann kommen wir nicht drum rum, auch einen Blick ins Neue Testament zu werfen, weil da die Verbindung so groß ist. Das Alte und das Neue Testament können besonders bei Sacharja nicht voneinander getrennt werden. Und das ist auch schon ein erster Punkt, den wir uns in der heutigen Predigt ganz allgemein einmal festhalten können. Das Alte und das Neue Testament kann nicht voneinander getrennt werden. Das Alte Testament arbeitet quasi auf das Neue Testament hin und das Neue Testament baut auf das auf, was wir im Alten Testament bereits vorher lesen können. Das ist wie wenn man bei einem Haus erst die Mauern aufstellen muss, damit letztendlich dann der Dachdecker kommen kann, um das Dach zu decken. Ohne diese Grundlage, ohne diese Mauern funktioniert das nicht. Das Alte Testament weist in unzähligen Stellen auf Jesus hin, kündigt ihn an, bereitet die Menschen auf ihn vor. Und im Neuen Testament bezieht sich eben beispielsweise ein Sacharja dann auf das, was im Alten Testament zu lesen ist. Zum Beispiel auf das Volk Israel, auf Vorbilder aus dieser Zeit und so weiter. Wenn wir uns zum Beispiel in den Predigten oder auch bei den Andachten und Themen in unseren Kreisen immer nur auf das Neue Testament konzentrieren würden, weil es uns mehr liegt, weil es irgendwo manchmal vielleicht auch lebensnah ist, dann nehmen wir eben diesen Aussagen des Neuen Testaments die Grundlage, die so wichtig ist. Gleichzeitig funktioniert es aber auch nicht, das Neue Testament auszuklammern, denn dadurch bleiben dann viele Fragen, viele Aussagen, die das Alte Testament aufwirft, eben unbeantwortet. Das ist wie wenn bereits der Dachdecker das Dach decken will, ohne dass vorher jemand die Mauern aufgestellt hat, diese Grundlage gebaut hat. Und deshalb spielt heute besonders bei Sacharja sowohl das Alte als auch das Neue Testament eine wichtige Rolle. Wer war Sacharja? Sacharja ist wahrscheinlich, man kann es nicht ganz genau sagen, aber wahrscheinlich in der babylonischen Gefangenschaft geboren. Er war Prophet für das Südreich Juda, also wie auch Micha aus der letzten Woche. Und Sacharja hatte die Aufgabe, Sprachrohr Gottes bei seinem Volk zu sein, Gottes Gedanken und Gottes Worte seinem Volk zu überbringen. Und damit hat er im Jahr 520 vor Christus angefangen. Das war nach der babylonischen Gefangenschaft. Und in dieser Zeit war es unter anderem seine Aufgabe, denen wieder neu Mut zu machen, sie wieder aufzubauen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Er passt also ziemlich gut in unsere Lichtblickreihe, weil er durch sein Reden und Wirken selber zum Lichtblick werden sollte für die Menschen, die er zur damaligen Zeit angesprochen hat. Und so kann er uns auch bis heute zum Lichtblick werden, zum Beispiel eben durch den Text aus Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Sacharja 9, 9 und 10, es sind nur zwei Verse, die es aber definitiv in sich haben. Ich lese uns diesen Text vor. Der König wird den Frieden bringen. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Soweit der Text. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Diese Worte haben wir vorhin gesungen und dieser erste Teil dieses Liedes Tochter Zion geht auf den ersten Teil unseres heutigen Textes zurück. Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Was hat es mit dieser Tochter Zion auf sich? Zion ist in erster Linie der Name von einem 765 Meter hohen Hügel in Jerusalem, heute im Südosten von Jerusalem. In 2. Samuel 5, Vers 7 lesen wir, dass einst David diesen Hügel erobert hat. Später wurde dieser Name Zion dann für die ganze Stadt Jerusalem und darüber hinaus sogar für das ganze Volk Israel gebraucht. Wenn also im ersten Teil von unserem Text heute die Rede von Zion, von Tochter Zion oder von Tochter Jerusalem ist, dann ist mit Sacharjas Worten einerseits Jerusalem als Stadt gemeint, aber besonders eben auch Gottes Volk Israel. Jetzt ist noch nicht die Frage geklärt, warum es gerade eine Tochter Zion ist. Das liegt an den Dichtern der damaligen Zeit. Für sie war es nämlich üblich, Orte zu personifizieren. Heute kennen wir Personifikation zum Beispiel bei Mutter Natur oder Mutter Erde. Einem Wort wird also eine gewisse Persönlichkeit zugedichtet. Und wenn die damaligen Dichter etwas personifiziert haben, dann haben sie das anhand des grammatischen Geschlechts gemacht, also der, die oder das. Und da im Hebräischen wie im Deutschen auch die Stadt die, also weiblich ist, nannte man eben die Tochter, also nannte man Zion eben Tochter, Zion. Oder auf die Natur oder Erde übertragen, weil es eben die Natur und die Erde ist, hat man Mutter Erde oder Mutter Natur diesen beiden Worten zugedichtet. Tochter Zion ist also zusammengefasst und auf unseren Text heute übertragen eine Anrede an Jerusalem und darüber hinaus an Gottes Volk Israel. Und Zacharja fordert die aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt nun auf, sich zu freuen, ja sogar sich so sehr zu freuen, dass sie in Jubel ausbrechen. Diese Aufforderung scheint zugegebenermaßen etwas unpassend zu sein, denn auch wenn bereits 19 Jahre die Gefangenschaft in Babylon zurückliegt, bedeutet das noch nicht, dass jedem nach Jubel und Heiterkeit zumute ist. Denn die Rückkehr nach Jerusalem, nach Zion, bedeutete, dass erst einmal unter großer Mühe ein Wiederaufbau betrieben werden muss. Manche sind sogar wegen der ärmlichen und unsicheren Verhältnisse, die nach dem Exil in Israel auf sie warten, im Exil zurückgeblieben. Außerdem war auch der Tempel, der Ort von Gottes Gegenwart, diese Identifikation nicht mehr vorhanden. Der Tempel war zerstört, ein weiterer Grund für eigentlich fehlende Freude und lauten Jubel. Erst durch Zacharja wurde schließlich der Tempelbau wieder Stück für Stück aufgenommen. Es herrschen also absolut keine erfreulichen Bedingungen zur Zeit unseres Predigttextes und trotzdem fordert Gott durch seinen Propheten dazu auf, große Freude zu zeigen. Da muss Gott schon einen besonders guten Grund haben, wenn er das fordert. Und den hat er auch. Er sagt durch Zacharja: Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Heute ist uns bekannt, von wem Zacharja hier spricht, denn wir haben den Bericht aus dem Neuen Testament vor uns, wo eben dieses Ereignis geschildert wird, welches Zacharja rund 550 Jahre vorher vorausgesagt hat. Nachdem zwei Jünger von Jesus einen jungen Esel geholt hatten, lesen wir in Lukas 19, sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so einen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie erlebt hatten. Gesegnet sei der Herr, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Wir lesen hier davon, dass der verheißene König nach Jerusalem kommt und in die Stadt reitet, wie von Zacharja vorhergesagt. Wir lesen hier von einem jungen Esel, auf dem dieser König reitet, wie von Zacharja vorhergesagt. In der gesamten Wirkungszeit von Jesus wird deutlich, dass er nicht wirklich viel Besitz hatte, also in dem Sinne arm war, wie von Zacharja vorhergesagt. Und am Kreuz wird aus dem König ein Retter, wie von Zacharja vorausgesagt. Stellen wir Altes und Neues Testament hier gegenüber, kommt Gottes Treue zum Ausdruck. Erst wenn wir Gottes Wort als Ganzes betrachten, können wir die Treue Gottes, das Einhalten seiner Versprechen erkennen. Das kann uns absolut zum Lichtblick werden, zum Lichtblick in Zeiten, in denen man kaum noch weiß, welchen Worten man nun wirklich glauben soll und welche die richtigen sind. Gott steht zu seinem Wort. Auch zu den Verheißungen, in denen er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Unser verheißungsvoller Gott steht definitiv zu seinem Wort. Und unser Text geht verheißungsvoll weiter. In Vers 10 heißt es, dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Der bescheidene Esel ersetzt das hohe Ross. So habe ich in der Erklärung zu diesem Text gelesen. den aus dem Exil zurückgekehrten, wird durch Zacharja zugesagt: Wenn dieser friedvolle und gerechte König an die Macht kommt, dann wird sein Regieren ohne Kriegsgeräte auskommen. Dieser König wird nicht durch das Schwert besiegen, sondern durch sein Leben. Ja, er wird Frieden stiften, von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Zacharja spricht hier also von einem Frieden, der allem Volk widerfahren wird, so wie es spätestens nächste Woche dann wieder heißt. Dieser Friede, den der gerechte König mit sich bringt, wird nicht nur dem Volk Israel, sondern der ganzen Erde zuteil werden. Interessant ist an dieser Stelle, dass Zacharja hier als eine Ortsangabe den Euphrat nennt, denn er zitiert damit Psalm 72, Vers 8. Dort heißt es: Und er wird herrschen vom Meer zum Meer und vom Strom, also vom Euphrat, bis an die Enden der Erde. Man kann also sagen, dass Zacharja hier nicht nur Psalm 72 zitiert, sondern dass damit schon Psalm 72 von Jesus spricht. Also nicht nur die Propheten sprechen von Jesus, sondern auch andere Texte im Alten Testament weisen immer wieder auf Jesus, auf den Messias hin. Der Euphrat ist in unserem Text außerdem deshalb noch interessant, weil er als bedeutender Fluss die wichtigste Wasserquelle im regenlosen Babylonien war. Zacharja nimmt hier also nicht nur wahllos irgendwelche Ortsangaben, sondern er sagt Gottes Volk in dem Moment zu: Die Herrschaft des Retters wird auch am Euphrat zu spüren sein, also da, wo ihr im Exil gefangen gehalten wurdet. Auch dort wird Jesus Herrscher sein und auch dort wird er Frieden stiften. Was für eine ermutigende Aussage für dieses Volk, was gedanklich sicher hin und wieder noch am Euphrat war. Die Zeit dieses zweiten Teils unseres Textes ist ein bisschen schwer festzulegen, denn dass Jesus in Jerusalem auf einem Esel eingeritten ist, hat sich bereits erfüllt. Auch die Tatsache, dass Jesus Frieden mit der ganzen Welt gemacht hat, nämlich durch seinen Tod am Kreuz, durften wir bereits erleben. Doch mit Waffen geführte Kriege erleben wir bis heute, weltweit, besonders auch in und rund um Israel. Wir merken also, dass in unserem Text Jesu erster Advent und Jesu zweiter Advent aufeinandertreffen. Vieles von dieser Prophezeiung hat sich bereits durch Jesus erstes Kommen erfüllt, durch sein Wirken auf der Erde, durch seinen Tod und die Auferstehung. Dieser weltweite Friede ohne Kriegswaffen wird aber erst mit Jesu zweitem Advent, mit seiner zweiten Ankunft erfüllt werden. Damit stellt sich uns eine Frage: Wie kann uns etwas, was erst in der Zukunft liegt, was erst noch kommen wird, schon jetzt zum Lichtblick werden? Für das Volk Israel zur Zeit von Zacharja war das ja noch viel verzwickter. Für sie war selbst dieses erste Kommen von Jesus noch nicht passiert. Sie hatten kein neues Testament, in dem sie lesen konnten, dass sich die Prophezeiung erfüllen wird. Das, was uns heute Gottes Treue zu seinem Wort zeigt, weil wir davon lesen können, wie Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten ist, war für Israel noch nicht gegeben. Und in einer ähnlichen Situation befinden wir uns dann heute auch. Auch wir warten immer noch, dass Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt. Wie kann uns etwas, was noch vor uns liegt, schon jetzt zum Lichtblick werden? Oder wie soll etwas, was für Israel zur Zeit Zacharjas noch in der Zukunft liegt, sie schon jetzt in der Gegenwart in großen Jubel versetzen? Es ist die Perspektive in der Perspektivlosigkeit. Die Perspektive in der Perspektivlosigkeit. Wir sehnen uns danach, auf etwas hinarbeiten, hinleben zu können, besonders dann, wenn uns das Leben eben schwerfällt. Perspektiven geben Halt, geben Orientierung, sie helfen uns, unser Leben als eben doch nicht perspektivlos zu sehen. Die schwierige Situation Israels nach dem Exil hatte irgendwie wenig Perspektive. Wie schön ist es dann, wenn man nicht am Ende angekommen ist. wenn am scheinbaren Ende doch jemand kommt und sagt, es wird noch weitergehen, es wird besser werden. Ich werde Frieden schenken. Das hilft, sich noch einmal aufzuraffen, neu anzufangen, weil man wissen darf, dass nicht alles umsonst ist. Zacharja hat nicht vorausgesagt, dass alles rosig werden wird ab dem Zeitpunkt. Aber er hat gesagt, ihr lebt auf etwas hin, was euch Trost und Zuversicht geben kann. Und so kann diese Perspektive darauf, dass Jesus eines Tages auf die Erde zurückkommen wird, auch uns zur Perspektive werden, zum Lichtblick. Denn das bedeutet, dass all das Leid, das Schwere, das Erdrückende, das Ungewisse nicht das Ende ist, sondern dass etwas auf uns wartet, etwas Wunderbares. Natürlich sind durch diese Gewissheit nicht alle Schwierigkeiten verschwunden. Das Leben bleibt absolut herausfordernd. Doch die Gewissheit, dass wir eines Tages Hand in Hand mit unserem Herrn Jesus durch seine neue Welt gehen können, kann uns helfen, das Leben auf der aktuellen Welt nicht als völlig aussichtslos und perspektivlos zu sehen, sondern einen Lichtblick zu haben. Unser Leid wird nicht das Ende sein, auch wenn es uns manchmal so vorkommt, sondern das Leben mit Gott, in dem kein Leid mehr sein wird. Erst dann kommt alles zum Ende. Und wie schön ist es doch bereits jetzt durch Gottes Wort immer wieder daran erinnert zu werden, dass wir den Weg dorthin nicht alleine gehen, sondern dass Gott uns in unserer manchmal auftretenden Perspektivlosigkeit Lichtblicke seiner Liebe und seines Friedens schenkt. Und ein solcher Lichtblick soll uns heute besonders auch das gemeinsame Abendmahl sein, welches wir gleich zusammen feiern. Doch zuvor möchte ich ein Gebet sprechen und danach singen wir gemeinsam von diesem König, dem wir die Tür öffnen. Macht hoch die Tür. Lasst uns beten. Vater, manchmal, ja, distanzieren wir uns so ein bisschen von Texten, die uns nicht im ersten Moment was zu sagen scheinen, Herr. Und du weißt, wir haben unsere Herausforderungen, besonders auch mit dem Alten Testament. Herr, aber ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind, dein Wort wirklich als Ganzes zu verstehen und uns auch mit den Texten zu beschäftigen, die uns herausfordern, Herr, weil wir dürfen heute merken, dass auch sie voller Lichtblicke sind. Ich möchte dir Danke sagen, dass du das damalige Volk in ihrer Unsicherheit, in ihrer Zerrissenheit nach dem Exil nicht alleine gelassen hast, sondern dass du ihnen eine Perspektive auf Besserung geschenkt hast. Herr, und vielleicht sah diese Besserung nicht so aus, wie sie sich das vorgestellt hatten, Herr, aber du hast dein Wort wahrgemacht und so dürfen wir darauf vertrauen, dass du auch die Zusagen, die du uns gegenüber für die Zukunft machst, auch, dass sie Wahrheit werden, Herr, dass sie Wahrheit sind und in Erfüllung gehen werden. Wir wollen dich bitten, dass dein Friede, der ja die Welt eines Tages voll umfassen wird, uns bereits jetzt Frieden schenkt, weil wir wissen dürfen, dass das Leid dieser Welt, die Schmerzen, die Traurigkeit, das Schwere nicht das Ende ist, sondern von dir mitgetragen wird hin zum Ziel. Herr, wir beten, dass es uns besonders auch nachher am Abendmahl zum Lichtblick wird. Diese Erinnerung an dich, an dein Tragen und Führen. Amen.